Hallo ihr Lieben da draußen. Heute hört ihr den zweiten Beitrag zum Pottwichtel von Nerds gegen Stefan. Denn wie versprochen bedienen wir wie gewohnt beide Themen. Auch unsere zweite Aufgabe stammt von Mummies and Magic. Und da ist jetzt auch gleich der Haken an dieser Frage. Von einem Podcast, wo die beiden Verantwortlichen, Nora und Roxane, Ägyptologie studiert haben und ihr ganzes Konzept darauf aufgebaut haben, bekomme ich jetzt folgende Frage. Wie hat der Fluch des Pharao die Darstellung von Nekromantie in modernen Rollenspielen und im Kino geprägt und was macht Mumien als Antagonisten so besonders? Oh oh, da kann ich ja eigentlich nur daneben liegen. Aber, und das ist ja das Witzige an den Pottwichteln, erinnert euch bitte an das Monostichon-Monster vom letzten Jahr, man kann die Themen ja unbedarft und subjektiv angehen. Lasst uns die Frage also erstmal sezieren. Für mich stecken da eigentlich drei Themen drin. Ich fange mal mit dem Fluch des Pharao an. Das ist eine von diesen Geschichten, die durch den Ägypten-Hype des 19. und 20. Jahrhunderts entstanden sind. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es sogar den Trend von sogenannten Auswickelpartys, bei denen Mumien vor Publikum ausgewickelt und untersucht wurden. Diese Ägyptomanie in Europa treibt irrsinnige Blüten. Gemahlene Mumie wird als Universalarznei vermarktet. Mumienmehl wird als Farbpigment von Künstlern genutzt und so weiter. Alleine schon dieser Aspekt ist in meinen Augen ein gefundenes Fressen für stimmungsvolles Gruselrollenspiel à la Lovecraft. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, liegt der letztendliche Ursprung dann bei der Entdeckung des Grabes von Tutankhamun durch Howard Carter. Dessen Sponsor Lord Carnarvon hatte 1922 das Privileg, das Grab des Pharaos Tutanchamun zu öffnen und starb wenige Monate später an einer Infektion. Irgendwie gab es dann wohl noch weitere mehr oder weniger mysteriöse Todesfälle und angebliche Omen. Wie auch immer die Reihenfolge dann wirklich war, witterte die Sensationspresse sofort die Chance auf auflagenfördernde Geschichten und erfand die dramatische Geschichte über einen tödlichen Fluch, was die Legende schnell in aller Munde brachte. Es entstand eine regelrechte Hysterie und die Ägyptomanie war wieder vollends entfacht. Soweit ich weiß, gab es später verschiedene Interpretationen, unter anderem Pilzsporen, die beim Öffnen des Grabes ausgetreten sind. Heute geht man sogar davon aus, dass es statistisch komplett innerhalb der Normalverteilung war, und tatsächlich nur ein Pressehype. Obwohl es sich also nur um eine Erfindung der Presse handelt, ist der Begriff der Fluch des Pharao weit in Kunst, Literatur und Popkultur eingedrungen und hat bis heute einen weit über den damaligen Zeitgeist hinausragenden Einfluss. Für mich geht das definitiv auch mit der anhaltenden Popularität von Lovecrafts Mythos einher, wo wir ja schon einen deutlichen Einfluss auf Rollenspielwelten haben. So als nächstes sollten wir uns auf jeden Fall mal mit dem Begriff Nekromantie auseinandersetzen. Etymologisch stammt das Wort Nekromantie aus dem Lateinischen, Necromantia, was wiederum ein Lehnwort aus dem nachklassischen Griechisch ist. Nekromanteia setzt sich aus den altgriechischen Begriffen Nekros, toter, toter Körper, und Manteia, Wahrsagerei, zusammen. Irgendwann später ist vermutlich durch Uminterpretation und die Berücksichtigung des lateinischen Wortes Niger, schwarz, als Nekromantia auch der Begriff schwarze Magie dadurch entstanden. Damit steht die Nekromantie vermutlich auch Pate für die böse oder schwarze Seite der Magie. Soweit man das sagen kann, war Nekromantie in der ursprünglichen Bedeutung einfach nur eine Form der Magie, bei der Geister Verstorbener beschworen werden, um mit ihnen zu kommunizieren oder sie kurzzeitig wiederzubeleben, um eine Befragung durchzuführen. Heute, also auch in der fantastischen Literatur und im Fantasy-Rollenspiel, wird der Begriff häufig verwendet, um die dunkle Kunst der Beschwörung Untoter oder die Manipulation von Leben und Tod zu beschreiben. Nekromantie beschränkt sich dabei nicht nur auf die Beschwörung von Geistern oder die Befragung von Toten, um Wissen über die Zukunft oder Geheimnisse zu erhalten, sondern dient auch zum Erwecken oder Wiederbeleben von Toten, um sie als Diener oder Soldaten einzusetzen. Tatsächlich als klassisches Beispiel in der Literatur sind wieder die Werke Lovecrafts, um den Cthulhu-Mythos zu sehen. Dort ist Nekromantie ein zentrales Element, das hauptsächlich durch das fiktive Buch das Necronomicon ermöglicht wird. Aber da will ich mich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ich denke, da könnte man sich ewig verzetteln und ich neige ja eh dazu. Bei den verbreitetsten Rollenspielen wird man eigentlich auch überall fündig. DSA, D&D, Warhammer haben alle eigene Charaktere und Konzepte für Nekromanten. So, und jetzt muss ich für den ersten Teil der eigentlich zweiteiligen Frage noch den Fluch der Mumie und die Nekromantie in der Popkultur unter einen Hut bringen. Und da fallen mir natürlich jede Menge Beispiele herumtappender, mehr oder weniger gefährlicher, belebter Untote ein, aber eine direkte Verbindung kann ich nur bedingt sehen. Gerade zum Beispiel in Piratenfilmen sind klassisch erweckte Skelette wesentlich häufiger als ihre ägyptischen Kollegen. Selbst in der Itado-Zombie-Schwemme gab es Untote, die nicht mittels des bekannten Virus, für den gewöhnlich der Omega-Mann verantwortlich gemacht wird, belebt wurden, sondern durch unheilige Rituale. Diese Beschwörung findet übrigens beileibe nicht immer beabsichtigt statt. Ab und zu belebt auch eine Gruppe Jugendlicher versehentlich irgendeine gefährliche Macht aus der Welt der Toten. Trotzdem sind natürlich auch jede Menge Mumien in diversen Filmen zu sehen. Angefangen von Klassikern, wozu sicher auch der Fluch der Mumie und das Grab der blutigen Mumie aus den berühmten Hammer-Studios zählen, aber natürlich in erster Linie sozusagen das Original mit Boris Karloff, die Mumie. Dann wird das Motiv natürlich auch in Abenteuerfilmen wie Indiana Jones verwendet. Da fallen euch sicher selbst jede Menge Beispiele ein. Und in der Tradition der Hammer-Studios gibt es natürlich jede Menge mehr oder weniger trashige Mumien-Horrorstreifen, die dem allgemeinen Publikum sicher weniger vertraut sind. Aber dann sind da noch die Remakes und die neueren Verfilmungen als Fortsetzungen, begonnen mit Die Mumie von 1999, mit den Fortsetzungen Die Mumie kehrt zurück und Die Mumie das Grabmal des Drachenkaisers. Und dann noch aktueller den Reboot mit Tom Cruise von 2017. Also ja, jede Menge Visualisierungen. Übrigens auch im Comic und in der gesamten Popkultur. Eddie von Iron Maiden ist ja auch ein mumifiziertes Monster. Und da bin ich jetzt auch schon ein bisschen bei meiner ganz persönlichen Antwort zum zweiten Teil und damit zum Kern der Frage. Was macht Mumien als Antagonisten so besonders? Diese Kernfrage werde ich jetzt explizit aufs Rollenspiel beziehen. Und sehr frei interpretieren, denn, tja, ich gestehe, ich spiele seit 1979 Rollenspiele und ich kann mich an keine Begegnung mit einer Mumie erinnern. Ups, mag sein, dass wir irgendwann mal in unseren Anfängen eine seltsam stereotype Mumie in einem typischen Dungeon hatten, aber sicher nichts von Belang. Aber prinzipiell kommt all das vorher Gesagte meine Herangehensweise ans Rollenspiel und ans Spielleiten sehr zugute. Eigentlich ein Wunder, dass ich davon noch nie Gebrauch gemacht habe. Denn Mumien sind uns allen ein Begriff. Wir alle haben Bilder im Kopf, wenn der Begriff fällt. Und wir bringen die Mumie dann auch noch in einen Kontext. Es ist also unglaublich einfach für einen Spielleiter, ein paar Knöpfchen zu drücken, um Bilder, Stimmungen und so weiter zu erzeugen. Und das ist es, was für mich das Wichtigste am Rollenspiel ist, mit möglichst wenig Aufwand bei möglichst der gesamten Spielgruppe möglichst gleiche Stimmungen und Bilder hervorzurufen. Eben das allgemeine popkulturelle Wissen zu triggern. Ich bediene mich immer gern bekannter Bilder. Die Visualisierung von Blade Runner hat ja im Endeffekt das gesamte Cyberpunk-Segment nachhaltig beeinflusst. Wenn ich da dann irgendwas von einem in einer düsteren Straßenschlucht schwebenden Taxi erzähle, hat jeder eine Vorstellung, wie ich das meine. Und ja, jeder spürt den Nieselregen. Wenn ich meine Gruppe durch ein Raumschiff-Wrack jage und irgendwo unheimliche Eier gefunden werden, weiß auch jeder, was daraus schlüpfen oder schon geschlüpft sein könnte. Bei mir geht das so weit, dass wenn ich weit aufs Meer hinaus windsurfe, also in der realen Welt, nicht im Rollenspiel, und das Wasser unter mir richtig dunkel ist, wenn ich dort draußen tatsächlich mal ins Wasser falle, was ich nach bestem Wissen und Gewissen zu verhindern versuche, wenn das aber dennoch passiert, dann höre ich sofort den Anfang der Titelmelodie vom Weißen Hai. Ist echt wahr. Ich bin einfach ein Opfer der Generation Jaws. Real völliger Blödsinn, aber all diese Bilder, Geräusche und Inhalte sind sozusagen in unser abrufbares Repertoire geflossen und können getriggert werden. Und genauso wie es mich ankotzt, wenn das geschieht, dass ich eben Jaws im Kopf habe, kann ich es auch sozusagen positiv oder gewinnbringend einsetzen. Wenn man als Spielleiter die passenden Worte nutzt, hat man schon das Licht, die Perspektive, die Architektur und eben auch das lauernde Monster vors innere Auge der Spieler gebracht. Wie geil ist das denn? Da muss ich keine Bilder zeigen. Im besten Fall nicht mal irgendwelche Grundrisse vorbereitet haben. Der Horror kommt von ganz alleine. Genauso bediene ich mich natürlich auch beim Aufrufen schöner Landschaften oder fremdartiger Wesen gerne in filmischen Welten. Klappt hervorragend. Manchmal stelle ich mir zum Beispiel als Szenario eine bestimmte Stadt vor, die ich gut kenne in der Realität. Dann fällt es mir leicht, mich zu orientieren und fehlerfrei Richtungs- und Distanzangaben zu machen, ohne mich groß vorzubereiten. Aber ich erzeuge dadurch noch nicht automatisch Bilder. Die würde ich nur dann erzeugen, wenn die Spieler eben auch diese Stadt relativ gut kennen und ich das ins Spiel bringe. Wir zum Beispiel spielen jede Menge Abenteuer in alternativen Versionen unserer Heimatstadt Würzburg. Wir haben einen echten Stadtplan von Würzburg von 1890, bietet sich für Szenarien à la Midgard 1880 oder diverse Cthulhuida-Abenteuer an. Wir haben ein aktuelles Szenario für Geisterjägerspiele à la John Sinclair. Da bauen wir Spessart- und Rhönmärchen, Sagen- und Schauergeschichten ein. Wir spielen sogar öfter mal in einem quasi mittelalterlichen Würzburg für diverse Fantasy-Szenarien. Das Geile ist, jeder weiß, was wo ist. Das ist eben der besondere Fall eines allen bekannten realen Ortes oder Szenarios. Aber im Normalfall reicht es eben nicht, wenn nur der Spielleiter die Szene kennt. Und Bilder aus Filmen aufzurufen ist von deutlich höherer Trefferwahrscheinlichkeit als von 5 Franken ein Viertel in Karlsruhe als gemeinsame Erinnerung zu erwarten. Die Spieler kennen dann nicht nur das Monster, das Szenario, die Umgebung und allen anderen visualisierbaren Content, sondern, und das ist besonders interessant im Sinne eines Stimmungsaufbaus, sie haben auch eine Erwartungshaltung. Denn sie kennen mögliche Konsequenzen, mögliche Vorgehensweisen und fatale Fehler. Dieses vermeintliche Wissen kann man unglaublich gut verwenden. Vielleicht auch, um überraschende Fehlinterpretationen zu erzeugen. Jetzt war, wie schon die Beantwortung der ersten Frage, auch diese, meine Antwort, sehr subjektiv. Und, wie beim Monostichon-Monster, oder den Dystopien lasse ich meine Meinung nicht als den Käse der Welt stehen und frage ein paar Leute, die etwas davon verstehen sollten. Ich gehe einfach mal in den örtlichen Verein fantasyspiele-woerzburg.de und stelle die Frage nach Mumien an Leute aus der Szene. Mal sehen, was ich da zu hören bekomme.
Ich bin der René und der Gerd hat mich tatsächlich ins Rollenspiel gebracht. Das dürften so um die 14, 15 Jahre sein.
Hast du schon mal eine Begegnung mit Mumien gehabt?
Bisher noch nicht, nein.
Könntest du dir trotzdem vorstellen, was Mumien zu interessanten Gegnern macht?
Zum einen Wie gesagt, das ist außergewöhnlich, dass man gegen Mumien antritt. Ich könnte mir vorstellen, dass Feuer sehr interessant ist gegen Mumien. Interessant, man kennt wenig die Schwächen, man kennt wenig die Stärken. Es ist spannend herauszufinden, einfach auszuprobieren, was die Schwächen sind, was die Stärken sind und sich überraschen zu lassen.
Hi, ich bin der Mario, ich bin 46 und spiele jetzt auch schon seit 30 Jahren Rollenspiel. Mumien als Gegner hatte ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Spannende ist, dass man ja Angst hat, von irgendeinem Fluch der Mumie vielleicht erwischt zu werden. Das heißt, dass auch wenn man den Kampf überlebt, am Ende dann doch ein arges Problem hat. Genau. Und ich glaube, wenn man das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen komplizierter anpackt, könnte es auch ein moralisches Problem geben, weil die Mumie vielleicht ja eigentlich in ihrer Heimat, in ihrer eigenen Grabstätte bekämpft wird und man selbst ja vielleicht der Eindringling ist und ja, gar nicht so ganz auf der Seite der Guten steht.
Hi, ich bin der Jan. Nein, ich habe noch nie gegen Mumien gekämpft im Rollenspiel, leider. Ja. Was Mumien interessant machen würde als Gegner ist, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt, was sie können, sondern ich würde mehr, was sie machen wollen, weil ich meine, die haben ja quasi so ein Leben nach dem Tod und vielleicht empfinden sie das dann als das Leben nach dem Tod und gehen dementsprechend davon aus, dass man zum Beispiel als Abenteurergruppe, die ihnen irgendwie über den Weg läuft, die Diener sind eigentlich, muss dann diverse Aufgaben für sie erledigen. Vielleicht muss man auch ein spezielles Ritual machen, um sie wieder zur Ruhe zu betten. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Und an Fähigkeiten fände ich es vielleicht lustig, einfach, wenn sie eher nicht versuchen, Leute umzubringen, sondern sie quasi auch einzumumifizieren und quasi ihrem Hof anzueignen oder so.
Ich bin der Michael Henn, spiele schon eine ganze Weile Rollenspiele und habe vor vielleicht 30 Jahren schon mal in Midgard-Rollenspielen gegen Mumien gekämpft. Reizvoll daran ist möglicherweise die Schätze, die man danach findet, oder auch der Fluch der Mumie, der einen ergreifen kann.
Hallo, ich bin die Jen. Ich bin meiner Mumie sogar begegnet, vor knapp 10 Jahren in Pathfinder. Ich weiß nicht mal mehr, warum wir eine Mumie hatten, aber ich weiß noch, dass Mumienfäulnis mega furchtbar war.
Hallo, ich bin der Urs. Ich glaube, ich hatte noch nie Mumien als Gegner, aber was mir gerade eingefallen ist, ich meine, als die Briten in Ägypten waren, haben die ja einen ganzen Haufen Mumien ausgegraben und ich glaube, aus den Mumien Kosmetikprodukte hergestellt. Das heißt, Mumien sind wahrscheinlich die einzigen Untoten, die nicht die Gruppe fressen würden, sondern die Angst haben müssen, dass die Gruppe sie aufisst und zu Salbe verarbeitet.
Na, das waren doch ein paar interessante Ergänzungen zu meinem Aufbau. Zeit zum Ende zu kommen, mit einem Resümee. Mumien passen zu vielerlei unterschiedlichen Szenarien. Wie bereits erwähnt, eignet sich die Mumie bestens für Lovecraftian Horror à la Cthulhu. Im klassischen Fantasy-Rollenspiel ist sie ebenfalls fest verankert. Ich könnte mir entsprechende Transferierungen sogar in Space Operas oder anderen Zukunftswelten vorstellen. Die Mumie auf dem Mars in irgendwelchen ägyptisch anmutenden Ruinen und so weiter. Abgesehen davon ist das Mumifizieren von Toten Teil vieler Kulturen gewesen. Es spricht also nichts dagegen, den klassischen Ansatz mit dem Pharaonengrab wegzulassen. Ich stelle mir auch irgendwelche Nazi-Pseudowissenschaftler vor, die versuchen, die perfekte Rezeptur für ewiges Leben zu finden. Und genauso kann ich mir eine spätsteinzeitliche oder bronzezeitliche Kultur vorstellen, die ich in alle möglichen Szenarien einbauen kann. Alles in allem war diese Frage in erster Linie das, was ich in unserer, ich benutze das Wort jetzt einfach mal, liebevoll und positiv Nerd-Community so liebe. Fragmentarischen Input, der das eigene Oberstübchen anregt. Ihr zwei Mädels von Mummies und Magic habt mir ein paar Stichworte hingeknallt, ich habe mich damit beschäftigt und dadurch auch für mich als Spielleiter einen kreativen Prozess angekurbelt, der mir jetzt schon eine Vielzahl von Szenarien für kommende Sessions beschert hat. Wie geil ist das denn? Mit diesem Themenvorschlag habt ihr euch das gleiche verdient wie letztes Jahr das Monostichon Monster. Ich verspreche es schon heute, es wird eine Bonusfolge zu euren Ehren geben. Einen Zusatzbeitrag in unserer Reihe von Mini-Hörspielchen. In jedem Fall vielen Dank an Mummies and Magic für diese witzige Folge, für die ich mir echt Gedanken machen musste. Tolles Thema. Mittlerweile habe ich bei euch auch mal reingehört und kann nur sagen, wenn es euch da draußen interessiert, was die beiden zu diesem, ihrem ureigensten Thema zu sagen haben, dann hört auch mal rein. Es ist in jedem Fall eine Bereicherung. Selbstverständlich findet ihr den passenden Link auf comicdealer.de oder bei Nerds gegen Stefan. Natürlich auch ein Dank an all diejenigen, die meinen Beitrag mit ihren Ergänzungen bereichert haben. Danke an die Leute vom Fantasy Spiele Würzburg e.V. Erschöpft und zufrieden lehne ich mich jetzt zurück und wünsche euch ein schönes Wochenende. Das war jetzt seit langem wieder mal eine Rollenspielfolge und ich muss zwanghaft hinzufügen, dass Rollenspiel die Essenz unserer Nerdkultur ist. Die schönste Art zu spielen, ein kreatives Miteinander des gemeinschaftlichen Geschichtenerfindens und Erzählens. Und alles selbst und alles frei, sich bedienend aus den genialen Entwürfen, die es bereits gibt, aber ebenso genial in freier, individueller Kreativität, ohne Grenzen und ohne Begrenzungen. Insofern sage ich, wie immer, ciao, arrivederci, euer Gerd.